Wir sind Gott am ähnlichsten, wenn wir geben. Wenn wir geben, dann lässt uns das dem ähnlich sein, der alles für uns gegeben hat. Jesus Christus, er kam auf diese Welt, er hatte nichts, er war nackt. Und Jesus Christus starb am Kreuz und er hatte nichts. Man nimmt an, dass er da auch nackt war. Jesus gab alles für mich, für dich. Jesus wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Jesus gab alles für uns. Weil er arm wurde, können wir reich werden. Wir können, wie wir es gehört haben, unsere Sünde, unsere Schande, all das, was uns arm macht vor Gott, Gott hingeben, ablegen. Und wir unsere Sünden bekennen. Und wir dürfen Jesus als unseren Herrn annehmen. Ein Kind Gottes werden und Kinder Gottes sind auch Erben. Wir werden dadurch unglaublich reich. Wir kommen heute zum Abschluss unserer sechsteiligen Predigtserie. Die entscheidendsten Gewohnheiten für Glaubenswachstum. Und heute kommen wir zu einem Thema, das für unseren Kulturkreis besonders herausfordernd ist. Es geht heute ums Thema Geld, ums Thema Besitz, ums Thema Geben. Und wir wissen ja, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. So ein altes Sprichwort und ich weiß, das gilt für unsere Generation nicht mehr. Das ist eher für die ältere Generation. Bei uns ist viel weniger ein Tabu. Da spricht man offen über Löhne und Geld und so. Aber wenn es in der Kirche, in Gemeinden ums Thema Geld geht, dann ist das doch noch ein sehr schwieriges Thema. Kommen so Gedanken auch, Geld, die wollen sowieso nur dein Geld da. Kommt so der Sektenvorwurf. Oder vielleicht so, der Pfarrer spricht mal wieder übers Geld, muss ich mal wieder seinen Lohn sichern. Vielleicht kennt ihr diese Gedanken. Nun, schwieriges Thema. Predigten übers Geld in unserem Kulturkreis, schwierig. Aber wenn wir die Bibel studieren, dann stellen wir fest, dass wenn wir alle Stellen, was ums Geld geht, weglassen, dass gar nicht mehr so viel übrig bleibt. Ich habe viele schlaue Bücher zu Hause, auch über das Thema Geld, und die sagen mir, ich habe das nie nachgeprüft, weiß auch nicht, ob es stimmt, aber dass anscheinend 2350 Bibelverse über Geld und Besitz sprechen und nur 500 Verse über Gebet und weniger als 500 Verse über den Glauben. Wahrscheinlich über Gebet. Gebet hat ja viele Verse in den Psalmen. Anscheinend hat Jesus 16 von 38 Gleichnissen über den Umgang mit Geld und Besitz gesprochen. 15% von allem, was Jesus sagte, hatte mit Geld und Besitz zu tun. Und das war mehr, als Jesus über Hölle und Himmel zusammen gesprochen hat. Also Jesus sprach mehr über das Geld und Besitz, als über den Himmel und die Hölle zusammen. Und dabei ging es Jesus gar nicht ums Geld. Gott braucht dein Geld nicht, er braucht mein Geld nicht. Gott geht's um unser Herz und das wollen wir heute gemeinsam betrachten. Ich werde heute eine biblisch-thematische Predigt halten. Eine Predigt, die also auf der ganzen Bibel gründet. Und gleichwohl möchte ich mit einem Bibeltext beginnen. Und dieser Text steht in Matthäus 6, Abvers 19. So, wenn ihr die Bibel dabei habt, er hat sich eingeladen, jetzt aufzuschlagen, mitzulesen. Da steht: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jesus sagt hier, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Gott geht es um unser Herz. Unser Umgang mit Geld zeigt, wie es um unser Herz steht. Martin Luther hat mal gesagt, es gibt drei Bekehrungen, die Bekehrung des Herzens, des Verstandes und des Geldbeutels. Johannes Calvin, wo Reichtum die Herrschaft über das Herz hat, hat Gott seine Autorität verloren. Und ein Dozent, den ich hatte, systematische Theologie, Ethik, ging es ums Thema Geld, und er sagte uns, zeig mir deinen Kontoauszug und ich sage dir, was dir in deinem Leben wichtig ist. Unser Umgang mit Geld zeigt uns, was uns im Leben wirklich wichtig ist. Unser Umgang mit Geld zeigt uns, wie weit wir im Glaubenswachstum schon fortgeschritten sind. Unser Umgang mit Geld zeigt uns, wie ähnlich wir Jesus schon sind. Ich möchte in meiner Predigt drei wichtige biblische Prinzipien mit uns anschauen, die uns helfen sollen, zu einem gesunden Umgang mit Geld, mit Besitz zu kommen. Und das erste biblische Prinzip lautet, Gott gehört alles, ich bin nur sein Verwalter. Die wichtigste Wahrheit zum Start. Gott gehört alles. Ihm ist das Universum. Ihm gehört alles. Oder wir, und ich auch, wir haben so schnell so den Gedanken, das ist meins, so mein Haus, mein Boot, mein Auto, mein. Und die Bibel sagt, nein, eine ganz andere Wahrheit, die wir in der Bibel finden. Das ganze Universum und damit auch wir selbst und alles Geld gehören Gott. Die Bibel sagt uns, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Gott sagt, denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen, Herr Zebaoth. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Alles hat Gott geschaffen. Alles gehört Gott. Und das gilt besonders für uns Christen. Wir wurden teuer erkauft. Wir gehören Gott und damit auch unser Geld. Da kommt mir gerade so eine Illustration in den Sinn, die zeige ich jeweils bei der Taufschulung. Oder wenn du in das Wasser hineingehst, dann hat jemand noch so ein Portemonnaie herausgehalten. Weil alles, was jetzt unter Wasser ist, gehört Gott. Und manchmal kann es ja so sein, oder? Alles gehört Gott, nur nicht mein Geld. Das gehört mir. Die Bibel sagt, nein, alles, das ganze Leben, alles gehört Gott. Und darum ist im Grundsatz eigentlich alles, was wir haben, nur geliehen. Alles ist nur geliehen. Also meine Kleider, Fahrräder, Autos, Haus, Garten, PC, Handy, was auch immer, ist nur geliehen. Oder ich kam nackt auf die Welt, ich werde nackt gehen und dazwischen leihe ich mir gewisse Dinge. Die gehören jetzt mir, aber irgendwann auch nicht mehr. Nur geliehen. Vielleicht hast du ein Haus oder eine Eigentumswohnung. Mag ich dir gönnen von ganzem Herzen. Aber weißt du was? Sie wird dir mal wieder nicht gehören. Oder der Boden, auf dem dein Haus steht, gehörte mal jemand anderem. Jetzt darfst du dein Haus drauf haben und dann einmal wird dieser Boden wieder jemand anderem gehören. Ist nur geliehen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Alles nur geliehen. Gott gehört alles, wir sind nur seine Verwalter. Vom englischen Erweckungsprediger John Wesley wird eine eindrückliche Geschichte erzählt. Er war ja viel auf dem Pferd unterwegs. Und eines Tages ritt ein verzweifelter Mann John Wesley hinter nach und rief, Mr. Wesley, Mr. Wesley, und dann wahrscheinlich Englisch. Und dann sagte dieser Mann, Mr. Wesley, Ihr Haus ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Und dann wird erzählt, dass John Wesley das sacken ließ, war in Schock. Nach einer kurzen Zeit sagte er, nein, nicht mein Haus, Gottes Haus ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Das bedeutet eine Verantwortung weniger für mich. Nun, ich weiß wohl sehr genau, dass ich nicht so reagiert hätte. Ich bin noch nicht so weit in der Heiligung. Aber dieser John Wesley hat damit etwas bewiesen. Nämlich, dass er verstanden hat, alles gehört Gott. Mein Haus, mein Auto, alles, der Herr hat es gegeben. Alles gehört Gott. Und wir haben dabei eine große Verantwortung, denn wir sind, ich gehe nochmal zurück, wir sind Gottes Verwalter. Also man kann sich das so vorstellen, Gottes Konto, es läuft auf meinen Namen. Und ich habe unbegrenzt Zugriff zu Gottes Geld. Alles gehört Gott. Und ich habe Zugriff. Das ist eine große Verantwortung. Und es kann auch eine Verantwortung sein, die wir missbrauchen. Dass wir Gottes Geld verprassen, rausschmeißen, nicht so verwenden, wie es Gott gefällt. Eine große Verantwortung. Gottes Konto, es läuft auf meinen Namen. Wenn ich das wirklich verstanden habe, dann habe ich nicht mehr die Frage, wie viel von meinem Geld gebe ich Gott? Und vielmehr ist dann die Frage, wie viel von Gottes Geld verwende ich für mich? Ich habe gemerkt, dass viele Gläubige, die haben wie so eine Vorstellung, wenn man das Vermögen so als Kreisdiagramm so anschaut, dann ist dieser Kreis, das ist mein Geld und vielleicht so einen kleinen Ausschnitt daraus, den gebe ich Gott in sein Reich. Manche vielleicht den zehnten Teil. Also mein Geld und ich gebe 10% gebe ich weg. Das gebe ich Gott, aber der Rest ist mir. Nun aber lehrt uns die Bibel, dass alles 100% gehört Gott und die Frage ist, wie viel verwende ich jetzt für mich? Und ich meine, vielleicht ist das meine Prägung, aber ich meine, dass man auch sparen darf. Ich meine, dass man auch genießen darf. Also mir begegnet in der Bibel ein Gott, der uns etwas gönnen mag. Also schon nur, wenn wir die Natur bestaunen, wir sehen, es hat mehr als genug. Wir können genießen. Also wir dürfen, meine ich, sparsam sein, wir dürfen genießen, aber dann lehrt uns die Bibel auch deutlich, dass wir geben sollen. Jesus will, dass wir geben, und da kommen wir zum zweiten biblischen Prinzip. Es lohnt sich, Gottes Geld am richtigen Ort anzulegen. Anlegen gleich weggeben. Denn geben, ich möchte euch drei Gründe geben, warum es sich lohnt zu geben. Geben bringt Freude. Darf ich euch mal ein bisschen in mein Empfinden hineinnehmen beim Thema Geld? Ganz ehrlich. Ich wurde erzogen und bin so aufgewachsen, dass man sehr sparsam ist. Ich hatte schon sehr früh viel auf meinem Konto, verglichen mit meinen Kollegen, so 40 Franken oder so im Portemonnaie. Meine Kollegen hatten nie etwas. Das ist immer gerade Gänkele, wie man bei uns sagte. Ich bin sehr sparsam. Ich habe gedacht, ich behalte das. Heute bereue ich es, weil was kann man mit dem... Also damals hätte ich mir so viel. Ja, was, wie auch immer, ich war sehr sparsam. Und das hat sich so geprägt. Und das zeigt sich auch heute noch beim Thema Geben. Oder dann denke ich, will ich da wirklich unterstützen? So, und dann beginne ich zu rechnen. Und ich merke, es ist immer ein bisschen ein Kampf. Aber wenn ich mich dann durchringe und gebe, dann setzt die Freude ein. Und das ist etwas, was viele so bezeugen können. Oft ist Geben mit einem Kampf verbunden. Und wenn man dann gibt, dann setzt die Freude ein. Oft erst dann und nicht vorher. Geben bringt Freude. Randy Alcorn schreibt es sehr prägnant. Er schreibt, wer nicht gibt, beraubt sich der Freude, die Gott ihm geben möchte. Wer nicht gibt, beraubt sich der Freude, die Gott ihm geben möchte. Geben bringt Freude. Zweiter Grund, warum wir geben sollen, geben macht frei. Geld ist eine ungeheure Macht. In der Bibel, wir haben es vorher gelesen, wird diese Macht hinter dem Geld Mammon genannt. Also Geld ist nicht Mammon, Geld ist neutral. Aber hinter dem Geld gibt es eine ungeheure Macht und die nennt die Bibel Mammon. Jesus sagt, Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder Gott oder dem Mammon, dem Geld. Und meine Frage an mich, an uns ist, lieben wir Gott oder lieben wir das Geld? Und bevor wir jetzt zu schnell eine christliche Antwort geben, möchte ich noch den Hinweis machen, dass das gar nicht so eine einfach zu beantwortende Frage ist für uns Schweizer. Weil Geldliebe ist in unserer Kultur eine gesellschaftsfähige Liebe. Oder wir alle, wir wissen, wie wir sprechen müssen. Ich meine, bei mir wächst das Geld auch nicht auf den Bäumen. Ich habe dafür auch gearbeitet. Ich muss auch schauen, wie ich damit leben kann. Und wir kennen diese Sätze. Und darum, Geld ist eine gesellschaftsfähige Liebe. Das ist kein Problem, wenn man dir anmerken kann, dass du etwas tust fürs Geld. Dass du auch schaust. Geld ist eine gesellschaftsfähige Liebe. Und so kann Geld bei uns sehr schnell zu unserem Gott werden. Ich meine, dass Geld einer der zwei Hauptgötzen ist in unserem Land. Es gibt meines Erachtens zwei Hauptgötzen. Eines ist Mammon und der andere ist Baal. Geld, Gesundheit. Und die haben vor Jahren, noch nicht so lange her, sehr gegeneinander gekämpft. Und damals hat Gesundheit eine kurze Zeit gewonnen. Und vielleicht war es doch das Geld. Aber das weiß ich auch nicht so genau. Ist jedenfalls, Geld ist eine unglaubliche Volksgötze. Keine Macht in unserem Land ist meines Erachtens so stark wie das Geld. Martin Luther hat uns darauf hingewiesen, dass das, worauf wir letztlich unser Vertrauen setzen, eigentlich unser Gott ist. Also das, worüber wir uns ständig Gedanken machen, das, wofür wir unser letztes Hemd geben würden, das, worauf wir im letzten vertrauen, ist eigentlich unser Gott. Und es kann sein, dass Geld, Besitz zu unserem Gott wird. Und wir denken, wenn ich nur noch das hätte, wenn ich das habe, wenn ich das und noch mehr und da vielleicht noch ein bisschen mehr verdienen könnte und da noch mehr investieren und da noch mehr, und Geld wird zu unserem Gott, der unser Denken, unser Herz bestimmt. Jesus sagt, entweder du lebst für Gott oder du lebst für den Mammon. Beides geht nicht. Jetzt, wenn wir geben, macht das frei. Geben ist wie das einzige Gegengift gegen den Materialismus. Vielleicht für die Physiker unter uns. Ein hilfreicher Vergleich. Masse hat ja eine unglaubliche Anziehungskraft. Also, oder jedenfalls, vielleicht physikalisch besser ausgedrückt, Masse zieht sich immer gegenseitig an. Mit einer gewissen Grundkonstante haben wir alle vielleicht im Physikunterricht mal gelernt. Und darum, wenn ich jetzt hochspringe, dann habe ich die Erde mitgezogen. Leider ein bisschen weniger wie die Erde mich, weil sie ist massvoller als ich. So. Den Vergleich verstanden, wir ziehen einander immer an mit einer sehr, 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 sehr kleinen Kraft. Aber wenn die Masse sehr groß ist, dann zieht das halt an. Das nennt man dann Anziehungskraft und die ist bei der Erde 9,81 Meter und so weiter. Kennt ihr, oder? Gravitationskraft. Aber jetzt, wenn wir Geld haben, ich habe ein bisschen Geld, dann hat das eine gewisse Anziehungskraft. Aber wenn ich viel Geld habe, wow! Und wenn ich ganz, ganz viel Geld habe, dann dreht sich vielleicht alles nur noch um mein Geld. Und was ich da auf dem Konto habe und in den Aktien und wo auch immer. Wenn ich jetzt aber gebe, dann überwinde ich diese Anziehungskraft, die das Geld auf mich hat. Geben macht frei. Dadurch überwinden wir die Anziehungskraft. Noch ein dritter Grund. Geben ist eine Einzahlung aufs himmlische Konto. Jesus sagte, sammelt euch aber Schätze im Himmel. Wenn wir diesen Text studieren, Matthäus 6, 19 bis 34, dann sehen wir, dass Jesus in diesem längeren Abschnitt zwei Grundprobleme von uns Menschen anspricht. Das eine Grundproblem ist Reichtum. Und das andere Grundproblem, das danach kommt, ist Armut. Und der Sprücheschreiber hat mal gesagt, Gott, lass mich weder arm noch reich sein, denn wenn ich reich bin, habe ich das Gefühl, ich brauche Gott nicht, und wenn ich arm bin, werde ich zum Dieb. Und ich glaube, in das hinein spricht Jesus hier. Dass er sagt, Reichtum hat so die Eigenschaft, dass man immer noch mehr will und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und Armut hat die Eigenschaft, dass man sich beginnt, Sorgen zu machen. Was ist mit morgen? Wie kommen wir durchs Leben? Und dann sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und Gott schaut für euch. Und jetzt sagt er hier in diesem Abschnitt, sammelt euch Schätze. Jesus sagt nicht, sammelt euch keine Schätze. Jesus sagt nicht, wisst ihr, schaut nicht für euch, schaut nur für die anderen. Für euch schauen ist Egoismus. Nein, Jesus sagt hier, sammelt euch Schätze. Es hat genug für alle. Es ist nicht egoistisch, wenn wir Schätze sammeln. Aber wir sollen die Schätze an der richtigen Stelle sammeln. Denn irdische Schätze, die werden vergehen. Rost und Motten werden sie zerfressen, Diebe werden wörtlich durchgraben. Damals war das Bild vom Lehmhaus. Sie werden durchgraben durch das Lehm und dann das Geld nehmen, stehlen. Alles, was wir haben, wird uns genommen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, dort wird es euch nie genommen werden können. Der Schatz im Himmel bleibt ewig. Nun, worin besteht dieser Schatz im Himmel? Wenn wir die Bibel lesen, dann stellen wir fest, dass zunächst einmal der Schatz, das ist eine Person, ist Jesus. Jesus im Himmel, mit ihm ewig Gemeinschaft haben. Dann ist dieser Schatz ein Ort, der Himmel, und dann hat dieser Schatz zu tun mit Besitz, mit Macht, mit ewiger Freude, sagt uns die Bibel. Ewigem Glück. Alles auf dieser Erde wird uns genommen. Habt ihr schon mal einen Leichenwagen gesehen, der einen Möbelwagen nach sich hergezogen hat? So? Nein, wir können nichts mitnehmen. Letztes Jahr hatten wir keine Tasche. Es gibt keine Leichenwagen mit Möbelwagenanhänger. Alles müssen wir zurücklassen. Nach dem Tod von Rockefeller, und er war anscheinend einer der reichsten Menschen, die je gelebt haben, ist die Antwort des Buchhalters zum Klassiker geworden. Nach seinem Tod wurde nämlich sein Buchhalter gefragt, und wie viel hätte er zurückgelassen? Und die Antwort vom Buchhalter, alles. Alles hat er zurückgelassen. Wir können nichts mitnehmen. Lohnt es sich da nicht, für die Ewigkeit zu leben? Randy Alcorn sagt, es gibt wie zwei Foki, die wir haben können, zwei Fokusse. Der eine Fokus ist, wir können für den Punkt leben. Und der andere Fokus ist, wir leben für die Linie. Und er sagt, dieses Leben hier ist wie ein Punkt. Und das ewige Leben wie die Linie, die unendlich lang geht. Wofür lebst du? Für den Punkt oder für die Linie? Alles in diesem Leben ist so kurz und so und landet auf der Mülldeponie. Aber das, was wir in Ewigkeit investieren, wird ewig bleiben. Und da sagt uns die Bibel, wir können nichts mitnehmen, aber wir können Geld vorausschicken. Nämlich, wenn wir es Jesus geben, wenn wir es anderen geben. Können wir es vorausschicken. Und Jesus sagt noch, dass wir eine sehr hohe Rendite haben. 100-fach. Das wäre dann 10.000%. Also wäre unvernünftig, da nicht Geld anzulegen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Es lohnt sich, Gottes Geld am richtigen Ort anzulegen. Und jetzt noch das dritte biblische Prinzip. Gott lässt es uns finanziell gut gehen, nicht um unseren Lebensstandard zu erhöhen, sondern um unseren Lebensstandard anzuheben. Mir fällt etwas auf in der Bibel, nämlich, dass immer wieder auch der Hinweis ist, dass wenn wir geben, gibt Gott auch. Das ist ganz spannend. Gott ist der erste Geber, aber dann gibt es so viele Verse, da heißt es, Jesus sagt, Lukas 6 ist das, glaube ich, gebt und euch wird gegeben. Es gibt noch viele weitere Stellen, eine möchte ich euch einblenden. 1. Korinther 9 geht es ums Spenden und da schreibt Paulus, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Es gibt wie ein biblisches Prinzip: Wir geben und Gott gibt. Jemand sagte mal: Ich schaufle das Geld in Gottes Reich hinaus und Gott schaufelt es wieder zurück. Aber Gott hat die größere Schaufel. Aber es hat etwas. Wir geben, wir können Gott nie übertreffen mit unserem Geben. Nie. Gott ist der größte Geber im Universum. Wir können nie mehr geben, als Gott uns gibt. Aber es gibt hier einen kleinen Haken, ein großer Irrtum, der entstanden ist. Nämlich, dass man plötzlich das Gefühl hatte, wenn ich gebe, dann muss Gott mir auch wieder finanziell geben. Es steht ja so. Also wenn ich den Zehnten treu gebe, kann ich doch nicht arm werden dabei. Nun, ich kenne Christen, die sind arm geworden, gerade weil sie an Jesus Christus glauben. Haben alles verloren, alles gegeben. Es gibt diesen Automatismus nicht. Gott ist der Gebende, er ist souverän. Das Wohlstandsevangelium ist kein biblisches Evangelium. Das Wohlstandsevangelium sagt uns: Gib Gott und dann wirst du reich, erfolgreich, gesund, es wird dir unglaublich gut gehen. Glaube an Gott und du hast, ein geniales Leben. Nicht das, was die Bibel uns lehrt. Und gleichwohl stellen wir fest, dass Gott uns seinen Segen verheißen hat. Und dieser besteht meines Erachtens zunächst einmal im ewigen Leben, in Zufriedenheit, in Freude, in Liebe, aber nicht selten auch in materiellem Wohlstand. Biblische Beispiele dafür finden wir im Alten Testament genug. Gott verheißt uns seinen Segen. Aber jetzt kommt der Punkt. Wenn Gott mich finanziell segnet, dann nicht für uns, sondern dass wir geben. 1. Korinther 9,11 steht: Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Das ist der Punkt. Wenn es Gott gut meint mit dir, dir viel gibt, dann nicht, dass du jetzt deinen Lebensstandard erhöhen kannst, sondern den Gebensstandard noch mehr geben kannst ins Reich von Gott. Gott lässt es uns gut gehen, damit wir großzügig und uneigennützig geben können. Und jetzt noch eine letzte Frage heute Morgen. Wie viel sollen wir denn geben? Malachi 3, Vers 10 steht: Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Ich bin in einem Kontext groß geworden, glaubensmäßig, wo man mich klar gelehrt hat, dass der zehnte Teil des Nettoeinkommens gehört in die lokale Gemeinde. Und darüber hinaus geben wir Opfer und wir unterstützen Missionsmitarbeiter und Institutionen und was auch immer. So wurde ich gelehrt und so habe ich das bis heute gemacht. Mache es immer noch so. Aber ich habe unterdessen auch Theologie studiert, unter anderem auch das Thema Zehnter, und ich muss euch heute sagen, dass der Zehnte ist kein neutestamentliches Gesetz für neutestamentliche Gläubige. Kann ich so nicht sehen. Zum einen sehen wir nirgends im Neuen Testament die Aufforderung, den Zehnten zu geben. Und zum anderen ist ganz spannend, dass auch im Alten Testament der alttestamentliche Gläubige gar nicht den Zehnten gegeben hat. Der hat nämlich die Zehnten gegeben. Da gab es einen Zehnten für den König, einen Zehnten für den Tempel und alle drei Jahre noch einmal einen Zehnten gibt, dann summa summarum, nach meiner Rechnungskünste, 23,33%. Durchschnittlich. Musste ein Israelit abgeben von allem, was er erworben hat. Also wir sehen, es ist kein neutestamentliches Prinzip der Zehnte, keine Pflichtabgabe für die Christen. Und jetzt kann ich mir so vorstellen, wie du da sitzt und denkst, ah gut, puh, Glück gehabt. Aber wenn du jetzt aufatmest, hast du etwas nicht verstanden. Das Neue Testament sagt nicht 10%, es sagt 100% sollst du geben. Alles gehört Gott. Nun, darf ich euch zum Schluss meiner Predigt provozieren. Und da ich nicht so provokant sein will, ich will ja weiterhin Pastor bleiben in dieser Gemeinde, verstecke ich mich hinter Randy Alcorn. Er hat nämlich ein ausgezeichnetes Buch geschrieben, auch von der Dicke her ansprechend. Und man kann es sogar gratis bei CLV herunterladen, wenn ihr noch Geld sparen wollt. Randy Alcorn, wo dein Schatz ist, die Freude am Geben entdecken. Und Randy Alcorn schreibt hier, allen, die denken, dass der Zehnte nicht mehr neutestamentlich biblisch ist und darum, ja, okay, alles super ist, er provoziert alle und sagt, frag doch mal Gott, die der Meinung seid, dass Gott weniger als 10% fordert. Gott, verlangst du von mir, der ich den Heiligen Geist habe und geschichtlich gesehen in einem nahezu beispiellosen Wohlstand lebe, wirklich weniger als von den ärmsten Israeliten? Darf ich euch diese Frage mitgeben? Wir leben in einem beispiellosen Wohlstand. Keine Generation vor uns ging es materiell gesehen so gut. Ich spreche nicht vom geistlichen Zustand. Materiellen Wohlstand. Gott, verlangst du von mir wirklich weniger, der ich sogar noch den Heiligen Geist habe, als von den ärmsten Israeliten? Und jetzt fordert uns Randy Alcorn auf, und ich muss sagen, das fordert mich auch sehr heraus. Verstehen Sie die Praxis, den Zehnten zu geben, nicht als Ziel, sondern als Startpunkt. Der Zehnte ist nicht die Decke, die wir irgendwann einmal erreichen sollten. Er ist vielmehr der Fußboden, auf dem wir anfangen. Er ist nicht der Zieleinlauf, sondern der Startschuss. Gott vertraut uns sein Vermögen an. Und wenn das immer wie mehr wird, und das wünsche ich euch, dann nicht, dass wir jetzt den Lebensstandard ins Maßlose erhöhen können, sondern dass wir umso mehr ein Segen sein können für andere. Heute hatte ich vor allem eine Botschaft, die ich an uns richten wollte. Gebt großzügig. Erstens, weil alles Geld Gott gehört. Zweitens, weil Geben sich lohnt. Und drittens, weil Gott durch unser Geben andere segnen möchte. Oder noch anders ausgedrückt, wenn wir geben, werden wir Jesus ähnlicher. Und wir bewirken dadurch durch unser Geben positive Veränderungen in der ganzen Welt. Jesus, ich danke dir, dass du alles für uns gegeben hast. Du hast alles gegeben. Ich kann nur nehmen. Du hast den Preis gezahlt, dass ich frei sein kann. Danke, Jesus, dass es uns so gut gehen darf. Und mein Wunsch für mich und für uns ist, dass wir dir ähnlich werden. Und ich weiß selbst, das Thema fordert mich sehr heraus. Und vielleicht ist auch jemand hier, der merkt, wow, schwieriges Thema. Und ich bitte dich, Jesus, dass du durch die Reihen gehst und den Segen aufzeigst, den unser Geben hat. Und Jesus, zeige uns auch ganz persönlich, wo wir den geben sollen. Was dir wichtig ist. Hilf uns, in deinem Sinn zu leben. Amen.